Kriegsversprechen 3 hatten wir schon lange angekündigt. Nun ist der Film fertig, aber er wird einen völlig anderen Titel tragen, nämlich Rammstein, das letzte Gefecht. Heute zu Gast bei Nu Wieso Talk habe ich den Regisseur des Films, Norbert Fleischer.
Hallo.
Hallo Norbert. Du kommst ja eigentlich aus den Mainstream-Medien. Du hast für die Bild-Zeitung geschrieben. Was macht denn so ein Boulevard-Schmierfink wie du jetzt bei Nu Wieso?
Ja, also das ist eine lange Geschichte, eine sehr lange Geschichte. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass du und ich, Frank, uns ja schon kennen aus einer Zeit, wo es noch gar kein Nu Wieso gab. Und wir hatten eigentlich schon vor mehr als 10 Jahren vor, gemeinsame Projekte mal zu machen, weil wir auch gemerkt haben, dass wir da gut miteinander arbeiten, hohen kreativen Output haben. Allerdings kam es dann jobtechnisch erst mal anders. Ich habe also nach meinem Studium mich dann in die schreibende Zunft begeben, war dann erst mal bei der Morgenpost. Also da habe ich also auch nebenbei verschiedene Themen immer mal verkauft und Bilder jetzt auch an Fernsehsender und so weiter. Irgendwann, als ich dann auch mal gerne nach Tarif bezahlt werden wollte, habe ich dann die Entscheidung getroffen, eine unkluge Entscheidung, zur Bild-Zeitung zu wechseln nach Dresden. Da war ich dann also für die Themen innere Sicherheit und so Aufreger und Skandälchen aller Art zuständig. Allerdings haben wir da die Bild-Zeitung und ich schnell festgestellt, dass wir nicht zueinander passen. Und deswegen haben wir uns also nach einem Jahr wieder voneinander getrennt. Und diese Trennung hat dann letztlich den Weg frei gemacht, dass ich mich hier mit meinen Ressourcen, meinem Wohnsitz hierher nach Leipzig bewegen konnte, damit wir anfangen können, miteinander zu arbeiten. Ne? 10 Jahre hat es gedauert, jetzt ist es soweit.
Na gut, aber über Umwege bist du quasi jetzt trotzdem hier gelandet. Und jetzt ist der erste größere Film fertig, Rammstein, das letzte Gefecht. Worum es da geht, darüber reden wir gleich. Wir schauen uns erstmal kurz den Trailer dazu an.
In Rammstein abläuft, ist A, völkerrechtswidrig, weil die Kriege völkerrechtswidrig sind, und B, grundgesetzwidrig, weil von unserem Boden aus keine Angriffskriege vorbereitet und schon gar nicht geführt werden darf.
Ich habe dem nichts Neues hinzuzufügen.
Flüchtlingskrise wurde zum Thema in dem Trailer gemacht. Was hat Rammstein mit der Flüchtlingskrise zu tun?
Ja, um das zu verstehen, muss ich 2 Sachen erläutern. Also einmal, es geht in dem Film nicht vordergründig um die Flüchtlingskrise. Es geht darum, darüber hinaus zu denken, ein Weg aufzuzeigen, wie man in Zukunft verhindern kann, dass Millionen Menschen vor Kriegen, Hunger und so weiter auf der Flucht sind. Und die Fluchtursache Nummer eins lautet ja nach wie vor Krieg. Ja? Also genau die Leute, die jetzt in Idomeni nicht mehr, aber die ja hier in Zügen auf der Landstraße und so weiter zu uns kommen, kamen und kommen, sind ja alles Leute, die aus Ländern geflüchtet sind, jedenfalls die, die dann Asyl erhalten sollen, sind Leute, die geflüchtet sind vor Krieg. Und diese Kriege sind natürlich nicht vom Himmel gefallen, ja, die passieren nicht einfach so, sondern da gibt es wirklich eine traditionell nur eine geopolitische Großmacht, die dafür verantwortlich ist, und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Darum geht es also in dem Film, speziell um die Airbase in Ramstein, denn diese Airbase spielt weltweit eine überragende Rolle bei der Entstehung von Fluchtursachen. Ja. Man muss es wirklich so sagen. Darum dreht sich der gesamte Film. Mit Flüchtlingen hat das Ganze eher weniger zu tun. Aber die Lösung der Flüchtlingskrise wartet in Ramstein. So ist es tatsächlich, ja.
Ja, also du sprichst wahrscheinlich den Drohnenkrieg der USA an. Also wo man vielleicht doch sagen könnte, dass der Krieg im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel fällt. Ich habe mir darüber auch schon oft Gedanken gemacht, welche Atmosphäre eigentlich in Ländern oder in Städten herrschen muss, wo eigentlich jederzeit aus dem Nichts vom Himmel so eine Killerdrohne einen beschießt oder das Nachbarhaus beschießt, wo sich womöglich ein Verdächtiger befindet. Auf den Drohnenkrieg jetzt mal generell. Du hast dich ja auch im Zuge des Films damit sehr auseinandergesetzt. Zu welcher Einschätzung bist du denn gekommen? Wie sieht das eigentlich so rechtlich aus? Also auch im US-Recht selbst. Es sind ja nun eigentlich Tötungen ohne rechtsstaatliches Verfahren. Oder sehe ich das falsch?
Im Prinzip ist es tatsächlich so. Das sind also extralegale Tötungen. Man könnte sagen, es
extra werden... Extralegale Tötungen?
Ja, außerhalb des Rechts. Also man kann sagen... da werden Leute quasi zum Tode verurteilt. Die Todesurteile werden direkt vollstreckt. Der das absegnet, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der also bei den meisten Tötungen seine Unterschrift drunter setzt, bevor dann die Drohnen losschlagen. Und es ist also erstmal in den USA so, dass auch dort diese Drohnenmorde nicht unumstritten sind. Ja? Also es gibt auch da eine Friedensbewegung, die ganz vehement dagegen protestiert. Das ist zum Beispiel eine Frauenorganisation, die Pink irgendwas, ich bekomme es gerade nicht zusammen, jedenfalls Frauen, die größtenteils auch beim Militär gearbeitet haben, die interessanterweise eben jetzt aufstehen und dagegen protestieren, in den USA. In Deutschland ist es so, dass diese Sache, was extralegale Tötungen betrifft...
Ist das ein anderes Wort für illegale Tötungen?
Nein, es ist nicht jeder, der von einer Drohne getötet wird, illegal getötet worden. Ja? Es gibt da entsprechende Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, wo also drinsteht, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine Tötung durch eine Killerdrohne gemäß dem Völkerrecht sein kann, weil die sich da weil das sozusagen Kombattanten seien in einem Konflikt, ja. Und demnach könnte man die töten, das sei also vom...
Reguläres Ziel.
Reguläres Ziel, ja.
Wie groß ist der Anteil so schätzungsweise von den Toten, die extra legal getötet wurden?
Ja, also das ist ja der große Skandal an diesen Drohnenmorden, dass also 90% der Leute, die da getötet werden, zumindest nach den Zahlen, die man so kennt, in aller Regel nicht zu den... Kombattanten gehören, ja, sondern meistens ist es ja so, dass die Amerikaner also Hochzeitsgesellschaften angreifen, ja, oder wenn abends die Männer im Hof irgendwo beim Essen sitzen, dass dann halt mal eine Hellfire-Rakete da hinge geschossen wird. Und dann sind natürlich Tanten, Onkels, Kinder und so weiter alle mit tot. Ne? Früher hat man gesagt, Kollateralschaden, und heute schaut man da ganz regulär drüber hinweg. Ja? Also man redet über diese Fälle auch gar nicht mehr, über diese etlichen mehr Leute, die da umkommen, obwohl sie überhaupt gar keine aggressiven Handlungen begehen. Ja.
Aber die Kollateralschäden, die werden die in Kauf genommen? Also beziehungsweise, ich kann mir ja noch vorstellen, dass es sozusagen einen extra legalen Tötungsbefehl, ausgestellt vom Präsidenten wahrscheinlich, gibt gegen eine Person. Da könnte man sich dann völkerrechtlich darüber streiten. Aber der Kollateralschaden, also die 9 von 10 Leuten, die sozusagen mit um die Ecke gebracht werden, da ist es doch ganz klar illegal.
Die sind glasklar illegal getötet worden, ja.
Warum wird da überhaupt noch diskutiert? Also ich meine, wenn ein Gesetz so eindeutig ist, wieso hapert es da an der Exekutive?
Naja, die Bundesregierung sieht und hört weg, ja. Also seit Anfang 2015 ist es ja bekannt, dass die Ramstein Airbase, also eine SATCOM-Relaisstation, beherbergt. Da kommen also per Unterseekabel und Erdkabel aus den USA direkt die Steuerungsbefehle an für die Kampfdrohnen. Ja, die gehen dann dort in diese SATCOM-Relaisstation, von da aus zu einem Satelliten ins All. Der Satellit wiederum funkt dann die Drohnen an. Ja. Und diese SATCOM-Relaisstation wird gebraucht, weil die USA aufgrund ihrer weiten Entfernung, und es gibt ja noch die Erdkrümmung, von ihrem Land aus nicht direkt die Drohnen anfunken könnten. Ja? Also die müssten das über mehrere Satelliten machen, dann wäre die Verzögerung zu lang, die Reaktionszeit, also man könnte sozusagen gar keine Drohnen fliegen. Also ohne diese SATCOM-Relaisstation, das kann man so auf den Punkt bringen, wäre der Drohnenkrieg auf 3 Kontinenten, also mit einem Schlag beendet.
Ja.
Jetzt nochmal zur rechtlichen Situation. In Deutschland ist es also so, wie du ja vorhin gesagt hast, wenn also 9 von 10 Leuten, die getötet werden, illegal getötet worden sind, ja, dann widerspricht das natürlich einmal dem Grundgesetz, weil da steht in Artikel 1, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.
So, also da, laut Grundgesetz sind schon die extralegalen Tötungen illegal.
Ja, genau. Ja. Und laut Grundgesetz ist auch jede Bundesregierung verpflichtet, sich an das Völkerrecht zu halten. Ja, denn was im Völkerrecht steht, ist quasi Bestandteil des Grundgesetzes. Das heißt also, jeder Regierende, der anfängt, sich an solchen Tötungen der USA zu beteiligen, ja, und sei es auch nur dadurch, dass er wegsieht und weghört, begeht damit nach meiner Meinung ein Kriegsverbrechen.
Ja. Also Mitwisserschaft ist ja rechtlich gesehen dann einfach Mittäterschaft.
Ja, man könnte mit da schon
fangen mitgehangen, so wie man so schön sagt.
Ja, man könnte schon fast von Beihilfe sprechen, ja.
Beihilfe zum Mord.
Ja.
In wie viel 1000 Fällen mittlerweile?
Tja, genaue Zahlen weiß man nicht. Ja, es wird ja nicht jeder Drohnenangriff, der durchgeführt wird, auch vollständig aufgearbeitet medial. Ne? Also gerade in Ländern wie Somalia und Sudan, ja, da kommt dann irgendwann mal in der Tagesschau so ein 30 Sekunden, also da haben die USA den und den Anführer wieder getötet und so, aber genaues erfährt man natürlich nicht, wie viel da seiner Kinder dabei waren oder andere Verwandte oder Leute, die sich einfach nur kennen, ja, das sind alles so Sachen, da fehlen uns hier bei NUWISO einfach die Mittel, das zu recherchieren, ja.
Aber wir können zumindest erwähnen, in dem Film taucht ein junger Mann auf, Brandon Bryant, der selbst nach eigener Aussage über, ich weiß nicht genau, 1662 Tötungen beteiligt war. Oder waren es sogar
1626, glaube ich.
1626, ja, genau.
Ja, das ist ja der ehemalige Drohnenpilot Brandon Bryant, der hat also einen großen Verdienst geleistet. Er hat vor dem NSA-Untersuchungsausschuss genau geschildert, wie denn das alles abläuft, ne? Er selbst hat am Joystick gesessen und hat diese Drohnen gesteuert. Und er hat auch ausgesagt, dass er jeden Tag vor jedem Einsatz sich erst bei der Ramstein Airbase telefonisch rückversichern musste, ob denn die Verbindung steht zum, zur Drohne, ne? Also zum, von der Airbase zum Satelliten zur Drohne, damit er dann loslegen kann. Ne? Also es ist nicht nur so, dass diese Relaisstation da einfach nur dasteht und den technischen Zweck erfüllt, da Signale weiterzuleiten, sondern da gibt es also das sogenannte AOC auf der Rammstein Airbase, das ist ein, ich glaube, Air Operations Command heißt das, ja, eine Art, jemand hat mal gesagt, eine Feuerleitzentrale, ja, also das ist ein Raum, wie, also mit großen Bildschirmen an der Wand, ja, da sitzen also Experten, die 24 Stunden am Tag alle Bilder kriegen, die von den Drohnen gesendet werden und die sind sozusagen der erste größere militärische Befehlsstand, ja, der über Informationen verfügt und darauf dann mit Entscheidungen irgendwie reagieren kann. Ja. Ich vermute, dass von da aus eben Vorschläge zumindest weitergegeben werden in die Vereinigten Staaten, von da ins Weiße Haus, wer denn jetzt getötet werden soll und warum oder wann, ja, lauter solche Dinge. Aber das sind auch Sachen, die sind nicht offiziell bekannt. Darüber spricht man nicht übermäßig in den Medien auch.
Gut, da machen wir mal eine kleine Ursachenforschung. Es ist ja bekannt, die Amerikaner haben hier Stützpunkte in Deutschland. Wir reden über Rammstein, weil dort diese Satcom-Relaisstation steht. Und wir wissen natürlich auch, dass das ursprünglich mal aus den 50er Jahren kommt, als Deutschland sozusagen damals noch gevierteilt war. Die russischen Besatzer sind weg, sagst du auch selber in dem Film, ja, die westdeutschen Besatzer sind noch da. Warum denn eigentlich? Also soweit ich mich erinnere, war doch damals in dem Besatzungsrecht klar definiert, wenn es zu einer deutschen Wiedervereinigung kommt, also wenn die Besatzungszonen aufgehoben werden und wiedervereinigt werden, dann rücken die Besatzer ab. Warum sind denn die jetzt immer noch da, 25 Jahre später, 26 Jahre später?
Ja, dazu müsste man weiter ausholen. Wie du schon gesagt hast, es gab ja das Besatzungsrecht aus den 50er Jahren. Damals hat man den Alliierten auf eben im westlichen Teil Deutschlands umfassende Rechte eingeräumt, unter anderem, dass also Soldaten, die Straftaten begehen im Dienst, nicht von der deutschen Justiz belangt werden können. Und dieses Besatzungsrecht sollte, das stand auch in diesen Verträgen drin, dass dieser Vertrag endet, ab dem Moment, wenn eine friedensvertragliche Lösung da ist. Ja. Diese Situation gab es ja dann bei der deutschen Wiedervereinigung. Da wurden dann die 2+4 Verträge abgeschlossen, auch mit der damaligen Sowjetunion. Dann hätte quasi auch die Besatzung der Amerikaner enden müssen. Aber um das zu umgehen, hat man dann nach der deutschen Wiedervereinigung durch einen Notenwechsel zwischen dem Auswärtigen Amt und den auswärtigen Ämtern eben der beteiligten Länder angeboten und quasi in Kraft gesetzt, dass die damaligen Regelungen aus den 50er Jahren nach wie vor in Kraft bleiben. Das heißt, obwohl es heute so ist, dass eine zweijährige Kündigungsfrist besteht, also Deutschland könnte den Amerikanern die Nutzung der Rammstein Airbase nach einer Kündigungsfrist von 2 Jahren kündigen. Man könnte sagen, bitte geht wieder nach Hause. Das tut man nicht. Also das Besatzungsrecht ist im Prinzip immer noch in Kraft. Ja. Obwohl die amerikanischen Streitkräfte eigentlich nur noch bei uns zu Gast sind, begreifen sie die rechtliche Grundlage, die es heute gibt, immer noch so, wie sie das Besatzungsrecht aus den 50er Jahren begriffen haben. Das heißt, das ist aber nur mein persönlicher Eindruck, den ich also bei den Recherchen vor Ort hatte, ganz stark auch, dass die Amerikaner sich ganz gerne auch mal Rechte rausnehmen, die sie nicht haben, beziehungsweise auch im Verkehr mit den deutschen Behörden auch Dinge nehmen, die sie eigentlich nicht mehr besitzen dürfen, oder also zum Beispiel irgendwelche Gelände, die sie zurückgeben sollten an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Und dann kurz vor knapp, bevor dann der eigentliche Übergabetermin ist, dann den Amerikanern einfällt, nein, wir nutzen jetzt diese Liegenschaft trotzdem weiter, und da ist uns jetzt egal, ob da Deutschland angefangen hat, dort ein Planfeststellungsverfahren über die Nachnutzung einzuleiten, was ja irrsinnig teuer ist und langwierig und aufwendig und so. Wenn denen also einfällt, nee, wir nutzen das weiter, dann nutzen wir das einfach weiter. Ja.
Da geht es ja eigentlich auch nicht nur um Rammstein, sondern um eine ganze Menge andere Airbase oder generell amerikanische Stützpunkte auf deutschem Boden. Mir fällt da gerade dazu ein, dass ja auch deutsche Wälder großflächig als amerikanische Truppenübungsplätze herhalten müssen. Ich erinnere mich da nur an ein Video, was vor wenigen Wochen aufgetaucht ist, wo tatsächlich so eine groß angelegte Übung, wo ein Dutzend amerikanische Transportflugzeuge den Abwurf von amerikanischen Humvee-Jeeps geprobt haben. Und die sind dann nicht wie gewollt alle am Fallschirm runterzukommen, sondern vier wurden dann wirklich aus ein paar Kilometer Höhe in den deutschen Wald geschmissen. Da ging halt der Fallschirm nicht aus. Kann man sich auf YouTube angucken, wurde von dem Kameramann auch stark belächelt. Aber das zeigt ja eigentlich, dass die Amerikaner, sie werden als Gast geduldet sozusagen, solange, das muss man auch noch wichtigerweise dazu sagen, solange sie nicht gegen deutsches Gesetz oder gegen das Völkerrecht verstoßen, dann wäre unsere Bundesregierung theoretisch verpflichtet, dem Einhalt zu gebieten. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Also das steht auch in dem einen Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages glasklar drin, dass also wenn die Bundesregierung von einer solchen illegalen Tötung erfährt und nichts dagegen unternimmt, sie sich beteiligt an einem völkerrechtlichen Delikt.
Ja. Und aus dem Grund druckst sich Stefan Seibert bei, immer wenn diese Frage bei der Pressekonferenz Bundespresseschau auftaucht,
genau,
dann heißt es immer, kein Kommentar, so sinngemäß.
Genau, denn wenn er dort sagen würde, also Herr Jung, Thilo Jung war ja derjenige, der verdienstvollerweise diese Frage gestellt hat in der Bundespressekonferenz. Ich wünsche mir oft, dass es noch mehr Leute wie ihn gäbe. Wenn jetzt also der Regierungssprecher sagen würde, Herr Jung, ja, wir wissen, was dort passiert und dass da auch nicht jeder Abschuss, der da stattfindet, dem Recht entspricht. Wenn er das einräumen würde, würde er automatisch damit auch gleichzeitig einen Bruch des Völkerrechts einräumen. Und also das wäre schon eine ziemlich starke Erschütterung im politischen Berlin, ja.
Jetzt war ja Obama vor kurzem in Hannover und wurde natürlich auch mit der Frage konfrontiert, also ein Wunder überhaupt, dass er dazu ein Statement gemacht hat. Und der hat sich ganz einfach gemacht, er hat einen cleveren Trick angewendet, denn er hat als Statement gesagt, ich habe von Berichten in Deutschland gehört, die besagen, dass von deutschem Boden aus die Drohnen gestartet werden, die dann die Menschen totschießen. Dem ist nicht so. Und das war keine Lüge, da hat er recht gehabt. Ne? Welchen Trick hat er denn da angewendet?
Ja, also zunächst muss ich erstmal sagen, das war nicht in Hannover, sondern das war 2013, als er beim letzten Mal da war in Deutschland. Und das ist auch ein Auftritt, der also hochoffiziell vom Weißen Haus auch verbreitet wird, der also auch im Fernsehen kam, in den öffentlich-rechtlichen Medien. Wenn er sagt, es werden keine Drohnen von der Rammstein Airbase aus gesteuert oder befehligt
oder gestartet,
dann entspricht das ja durchaus der Wahrheit, ja. Aber das war ja gar nicht Inhalt der Berichte, ja, um die es ging, sondern da ging es darum, dass diese Drohnen ohne die SATCOM-Relaisstation auf der Rammstein Airbase von den USA aus nicht gesteuert werden könnten. Ja. Also das heißt, der Präsident der Vereinigten Staaten hat sich sozusagen da sehr elegant um die Beantwortung der eigentlichen Frage herumgedrückt. Ja. Und man nimmt es ihm bis heute ab. Da kann also ein Brandon Bryant vor dem Untersuchungsausschuss sagen, was er will. Die Bundesregierung kann sich immer zurückziehen und sagen, na Moment, aber dass das nicht so ist, hat ja der Barack Obama gesagt. Ja. Wenn jetzt die Bundesregierung sagen würde, ja, wir glauben jetzt dem Brandon Bryant, ja, also diesem Drohnenpilot, der jetzt an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und nicht mehr berufstätig sein kann, ja, dann würden sie damit gleichzeitig den Präsidenten der Vereinigten Staaten herabwürdigen und den damit indirekt als Lügner darstellen.
Wieso? Die Aussage von Brandon Bryant und die von Obama, die widersprechen sich ja gar nicht. Obama hat ja nicht gelogen. Von Rammstein wird das weder befehligt noch gestartet. Und das ist ja auch nicht das, was Brandon Bryant bestätigt das ja im Grunde genommen, indem er im Prinzip auch genau die Funktionsweise nochmal deutlich macht, auch in dem Film, wie das Ganze funktioniert. Aber um jetzt nochmal den Bogen zur Flüchtlingskrise zu bekommen, du meinst also, wenn Merkel von Fluchtursachen bekämpfen redet, müsste sie konsequenterweise und rein rechtlich wäre sie ohnehin dazu verpflichtet, einfach mal da anzurufen, im einfachsten Falle, so einfach wird es dann wahrscheinlich nicht sein, aber zumindest müsste sie ganz konsequent von den Amerikanern den Abzug fordern, wenn sie Fluchtursachen bekämpfen will und wenn sie vor allen Dingen sich ans Recht weiterhin halten will. Richtig?
Im Prinzip ist das so, ja. Also das eine ist ja diese SATCOM-Relaisstation, die da in Betrieb ist. Und es finden aber eben noch ganz viele andere militärische Vorgänge auf der Airbase in Rammstein statt, die also bei näherem Hinsehen sicherlich nicht mit dem deutschen Grundgesetz in Einklang zu bringen sind. Also zum Beispiel, dass dort dieser Raketenabwehrschild seine Zentrale hat. Ja, das ist ja dieses Ding, dieser...
In Polen? Global Missile Defense.
Genau.
Gegen die bösen iranischen Nuklearwaffen.
Angeblich, so? Ja, hat man damals gesagt. Ja, es ging natürlich nur gegen Russland. Gegen wen denn sonst? Also,
na, zumal jetzt. Also jetzt gibt es, nach dem Iran-Deal hat man doch das Ding wieder abgebaut, oder? Braucht man also ja das, jetzt nicht
das,
mehr.
Das ist mir nicht bekannt, dass man den abgebaut hat. Also Wladimir Putin hat jetzt letztens gesagt, nach dem Iran-Deal, so sinngemäß hat er in seiner Waldai-Rede gesagt, hätte man den eigentlich abbauen müssen, denn der Iran gehört ja jetzt wieder zu den Guten. Allerdings geht alles so weiter. Man hat ja jetzt auch erst vor wenigen Tagen oder Wochen eine zweite Abschussbasis in Rumänien eingeweiht, die also zu diesem Raketenschild gehört. Aber befehligt wird das Ganze von der Rammstein Airbase aus.
Aber das wird ja auch mal schlimmer. Also jetzt haben wir schon eine Raketenabwehr gegen einen Feind, der gar keine nachgewiesenermaßen und jetzt auch nach dem Atomdeal überhaupt gar keine abschussfähigen Uranwaffen oder Nuklearwaffen haben kann, wofür man dieses Abwehrschild bräuchte. Und statt das sozusagen wieder zurückzubauen, hat man es jetzt aufgerüstet und noch einen Befehlsstand in Deutschland dafür errichtet.
Also der Befehlsstand in Deutschland, den gab es von Anfang an für diesen Raketenabwehrschild. Es ist nur so, es gibt halt über Europa verteilt dann verschiedene, ich sag mal, Raketenstellungen, ja, wo eben dann die Raketen, die am nächsten dran sind an der Nuklearwaffe, die da gerade anfliegt, abgeschossen werden können. Dann ist es besser, man schießt nicht immer von Rammstein aus, sondern eben mal von Rumänien oder von Polen, ja, damit es eben am schnellsten runtergeholt ist, das Ding.
Aber der rote Knopf ist ein Rammstein.
Ja, okay. Also genau, das kann man, denke ich, so sagen. Das Ding ist ja, man muss auch nochmal erklären, wofür dieser Raketenabwehrschild eigentlich da ist. Ja? Wir hatten ja im Kalten Krieg das Szenario, dass sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten über Nuklearwaffen verfügt haben. Und es hat ständig sowohl die eine Seite als auch die andere Seite in großer Furcht gelebt vor dem Tag, an dem eine von beiden seine Raketen zum Erstschlag losschickt. Ja. Für dieses Szenario hatte man sich sozusagen gegenseitig hochgerüstet, damit dann auch, sagen wir mal jetzt, die Russen im Gegenzug dann als den Vergeltungsschlag durchführen können, ja, der dann so nach dem Motto, also ihr macht hier unser Moskau platt, dann schießen wir jetzt auch, dann ist wenigstens Washington auch erledigt. Ja. Und um das zu unterbinden, ja, dass es dieses strategische Gleichgewicht gibt, dass sozusagen beide Länder gleich stark bewaffnet sind, atomar, um da ein, sozusagen einen Riegel vorzuschieben.
Ein atomares Patt.
Genau. Dafür gibt es ja eigentlich diesen Raketenabwehrschild, ja, sodass also die Amerikaner oder die NATO offiziell also auch einen Erstschlag gegen Russland durchführen könnte, ohne dass man ernsthaft befürchten müsste, von russischen Atomraketen dann auch getroffen zu werden. Denn dafür gibt es ja diesen Raketenabwehrschild.
Also man will sozusagen den Gegner töten und noch nicht mal mit einem blauen Auge davon kommen, sondern völlig ungeschadet. Es gibt eine Stelle in dem Film, wo das auch sehr ausführlich erklärt wird und wo wir einen Lageplan von Rammstein sehen, sehr exklusiv, und in die Stelle schauen wir mal eben kurz rein.
Die tödlichsten Waffen lagern aber höchstwahrscheinlich immer noch auf der Rammstein Airbase.
Es gibt hier Shelter, das sind, standen früher Kampfjets drin, und zwar atomwaffenfähige Kampfjets F-16. Diese Kampfjets sind nicht mehr dauerhaft stationiert, aber in den Sheltern gibt es noch die Fahrstühle. Also erst fährt die Maschine in den Shelter, dann wird der Fahrstuhl hochgefahren und dann werden jeweils zwei Bomben an so einer F-16 drangehängt. Also mit den vier Bomben, die da drin sind, kann man zwei Maschinen beladen. Und wenn man sich die Anzahl der Bunker hier anguckt, hier in Rammstein waren mal 130 Atombomben eingelagert. Selbst wenn sie abgezogen worden wären, die kann man ja jederzeit wieder hierher bringen, weil die Bunker sind noch da und die werden auch in Stand gehalten.
Vergangenen Sommer irgendwo in der Wüste von Nevada. Vor der Weltöffentlichkeit enthüllen die Amerikaner eine völlig neuartige Atomwaffe, die 8 Jahre lang in den Geheimlabors von Los Alamos und dem Rüstungshersteller Boeing entwickelt wurde. Von einer F-15E Strike Eagle soll eine Übungsattrappe abgeworfen werden. Die Explosion des neuen Typs B-6112 entspricht einer Sprengkraft von 50 Kilotonnen TNT. Damit verfügt die Nuklearwaffe über eine geringere Sprengkraft als ihr Vorgänger, hat aber immer noch 3-mal mehr Zerstörungspotenzial als die Bombe von Hiroshima. Das eigentlich Neue daran ist allerdings ein computergesteuertes Heckleitwerk, das es möglich macht, ein Ziel mit einer Genauigkeit von weniger als 30 Metern zu treffen. Ein großer taktischer Vorteil gegenüber den russischen Atomraketen. Bis zu 130 Atombomben des Typs B-61 lagerten im Kalten Krieg auf der Rammstein Airbase. Angeblich sollen sie alle vor 2007 abgezogen worden sein. Aber ob das stimmt oder nicht, ist geheim. Sowohl die Amerikaner als auch die Deutschen behandeln Einzelheiten zu stationierten Atomwaffen grundsätzlich als classified.
Wir erfahren in dem Film sehr interessante Sachen, die so auch die deutsche Öffentlichkeit überhaupt nicht weiß. Dieser Plan, den da der Herr Jung sozusagen ausgegraben hat, der ist schon sehr exklusiv, oder?
Ja, also diesen Plan gibt es sicherlich nur ganz wenige Mal. Erstmal zur Frage, wer ist Wolfgang Jung? Wolfgang Jung ist ein jahrzehntelanger, also auch wirklich bekannter Friedensaktivist in der westdeutschen Friedensbewegung ist er aktiv. Er ist also an der Rammstein Airbase geboren, direkt in dem Ort daneben. Er hat als Student auch selbst auf dieser Airbase gejobbt. Er hat viel mit den Soldaten, die da waren, also schon zu Zeiten des Vietnamkriegs, auch zu tun gehabt und war von Anfang an auch der Meinung, dass diese Airbase keineswegs friedlichen Zwecken dient. Und Wolfgang Jung ist ja nicht nur interessiert an dieser Airbase, sondern er hat also auch schon mehrere Male geklagt gegen die Vorgänge auf der Rammstein Airbase. So zum Beispiel, als man begann, nach dem 11. September dann eine zweite Start- und Landebahn bauen zu wollen auf dem Stützpunkt, sodass also die Start-Landekapazitäten sich mit einem Schlag verdoppelt haben. Und als er dagegen geklagt hat, hat man ihm im Zuge des Prozesses ja dann einen Plan der Airbase zugeschickt. Ich bin nicht sicher, ob die Amerikaner darüber heute froh sind, weil da ist natürlich wirklich alles eingezeichnet. Also wo werden die Waffen verladen, wo die explosiven Kampfstoffe, also Bordwaffenmunition, Hellfire-Raketen, M16 Munition, ja, das alles findet, also die Verladung findet auf einem ganz speziellen Hot Cargo Pad statt, ja, Gefahrgut Plattform, ja, und dieses Hot Cargo Pad befindet sich also nicht gerade in der Mitte des Stützpunktes, sondern ganz weit am Rand und möglichst weit weg von jeder Bebauung, wo also das militärische Personal untergebracht ist. Ja? Einfach mit dem Zweck, dass, falls dieser Verladeort angegriffen wird, dass dann allenfalls eben die Leute, die wenige hundert Meter entfernt auf, also eben im zivilen deutschen Gebiet draufgehen, aber eben nicht die amerikanischen Soldaten. Ja. Also das sind alles Sachen, die kann man da sehen. Da ist auch schön eingezeichnet, wo ist der Kommandostand und so.
Gut, man hat, oder ihr habt für den Film euch dann auch, naja, man kann schon sagen, ein bisschen versucht, mit ja, Behörden, Polizei, Amerikanern, wie auch immer, anzulegen. Wo war denn da dein Ansatzpunkt? Ihr hattet ja selber vor Ort gedreht und dann auch gleich nach wenigen Minuten die erste Erfahrung mit den Amerikanern gemacht.
Ja, nein, also wir sind hingefahren, um uns mit jemandem anzulegen, sind wir nicht. Ja, wir wollten da ganz einfach berichten drüber. Und es lief also so ab, also es ist ja so, ja, es gibt eine Airbase, da ist ein Zaun drumherum, ja, wo spezielle Sicherheitsvorkehrungen gelten innerhalb, ne, und dieses Gelände ist ja den Amerikanern auch überlassen, aber eben alles, was draußen ist, ist ganz normales deutsches Gebiet, da gilt uneingeschränktes öffentliche Recht, also auch das Presserecht, ja, und wir sind dahin gefahren mit dem Anspruch, jetzt mal anfangen zu wollen, ernsthaft darüber zu berichten, was auf der Airbase überhaupt so alles abgeht.
Ne? Genau, und dafür war euer Ansinnen ein paar Schnittbilder von dem...
Genau, genau. Da haben wir da also geparkt. Es gibt da auch speziell einen Parkplatz vor der Airbase. Also haben wir da nicht einfach nur am Straßenrand gehalten, sondern wir sind da schon ganz ordentlich, wie sich das gehört, da auf den Parkplatz gefahren, Kamera ausgepackt. Mein Kollege, der hat dann angefangen, auf der anderen Straßenseite zu drehen und es, also die Kamera lief keine zwei Minuten, da kamen dann schon die Soldaten und forderten irgendwelche Dokumente, dass wir da drehen dürften, ja. Als Vertreter der Medien hat man für solche Sachen einen Presseausweis, ja. Den hat der Kollege also auch gezeigt.
Und aber den man für gewöhnlich nicht braucht, wenn man auf öffentlicher deutscher Straße dreht.
Eigentlich nicht, ja. Nur der ist eigentlich da, um Unklarheiten sozusagen aus der Welt zu schaffen, ja. Aber das Dokument war sozusagen nicht geeignet für die US-Soldaten. Die haben also gesagt, der gilt hier nicht. Hier gilt amerikanisches Recht. We've bought this a long time ago and therefore you've got to follow American law und so weiter. Also man habe das Gebiet gekauft vor etlichen Jahren von der Bundesrepublik und deswegen hätten wir uns dort an amerikanisches Gesetz zu halten, obwohl natürlich die Zufahrtsstraße zu der Airbase deutsches Hoheitsgebiet ist, wie überall sonst auch. Ja.
Okay, und die kamen dann an und sind dann wieder von dann gezogen oder wie seid ihr da verblieben?
Nein, das nicht. Also die Soldaten haben dann also schon angefangen, unseren Kameramann zu bedrängen und da kam dann auch noch Verstärkung dazu. Ja, forderten also, die wollten dann unbedingt die Aufnahmen sehen. Die Aufnahmen sollten alle gelöscht werden. Zum Glück konnten wir einen Teil retten, ja. Aber als sie dann gesehen haben, dass ich auf der anderen Straßenseite stehe und filme, wie sie quasi Legen da auseinandernehmen, sind sie dann natürlich auch noch zu mir gekommen. Da kam dann, so, also es war wirklich filmreif, muss man sagen, ja, da kam dann so ein amerikanisches Militärpolizeiauto, da saß ein Kampfhund drin, ne? Das Auto hielt dann direkt vor meinem Auto, sodass wir also nicht wegfahren konnten da. Und dann ging das Ganze von vorne los. Ne? Was haben Sie gefilmt? Zeigen Sie mal her. You have to delete this und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich dann also gesagt habe, ich verstehe nicht, warum ich das löschen soll. Wir sind hier in einem öffentlichen Bereich und warum, ja, auf welcher gesetzlichen Grundlage, dann, also das war ganz perfide, diese Nummer, ja, dann hat der Soldat da die immer so den Arm so hochgenommen, das ist so ein Zeichen wohl, dass er im Hundetraining verwendet hat und sagte dann immer so, seien Sie mal vorsichtig vor dem Hund, ja. Der Hund, der ist schon ganz wild im Auto, der springt gleich raus, ne, so. Also, und da kamen noch andere Sprüche so auf diese Weise, ja. Naja, was sollten wir machen? Wir waren dort mit einem schlechten Handyempfang, also man konnte dort auch vor Ort nicht jetzt nachprüfen, ob das jetzt stimmt, was die Amerikaner sagen, ja, ob dort jetzt wirklich amerikanisches Recht gilt oder nicht, ja. Und wir wollten jetzt also auch nicht riskieren, dann da vor Ort verhaftet zu werden und in die Basis verbracht zu werden, um dort vielleicht auf den Flug nach Guantanamo Bay vorbereitet zu werden oder so, ja. Also, und da wir auch noch nicht viel gefilmt hatten, haben wir dann erstmal dieser Aufforderung Folge geleistet und die Aufnahmen teilweise gelöscht.
Ja. Also ich stelle mir gerade vor, wenn ein AAD-Team vor der russischen Botschaft wäre und dasselbe passiert wäre, da wäre die Hölle los gewesen. Das wäre in allen Zeitungen würde das stehen, ja, dass ich ja, wer auch immer aus welchem Ausland sich da dreistet, deutsche Journalisten an der Pressearbeit zu hindern auf deutschem öffentlichen Grund und Boden. Ich finde, ein Skandal hoch 10, du wahrscheinlich hoch 100 und deswegen hast du da auch nicht locker gelassen und hast dich dann erstmal kundig gemacht. Was ist denn dabei rausgekommen?
Naja, also wie ich schon gesagt hatte, es rausgekommen ist, dass also die Soldaten da keineswegs im Recht waren, sondern dass da ganz normales deutsches Recht gilt, dass also die Pressefreiheit, die ja so in Höhe des deutschen Grundgesetzes angesiedelt ist, also schwerwiegender zu werten ist als irgendwelche Verbote gegen Anwohner da zu fotografieren oder was, ja. Also auf rein rechtlich waren wir da vollkommen im Recht, ja, dort zu filmen, denn das ist ja auch, es gibt ja auch innerhalb der Pressefreiheit die sogenannte Informationsfreiheit. Also wenn man über eine Sache berichten will, dann muss man natürlich auch die Freiheit haben, sich darüber informieren zu können, ja. Und wenn man dann hingeht, so wie die Amerikaner und also gegen jeden, der da anfängt, berichten zu wollen, mit der Airbase im Hintergrund also vorzugehen und da repressive Maßnahmen einzuleiten, dann ist das natürlich nicht möglich, diese Informationsfreiheit auch auszuüben. Ja. Deswegen habe ich also entschieden, nach diesem Vorfall das zu machen, was ich in solchen Fällen eigentlich auch in meiner beruflichen Praxis immer getan habe. Ja. Wenn ich etwas berichten will, und es versucht einer, mich daran zu hindern, indem er mir Informationen nicht gibt, obwohl es müsste, laut Gesetz, ja, oder indem er versucht, anderweitig mich in der Ausübung meiner journalistischen Arbeit zu hindern, dann muss man eben erstmal, bevor man anfängt, über das Eigentliche zu berichten, dafür sorgen, dass man berichten kann, ja. Und das haben wir dann eben da getan auch. Vielleicht kann man da auch einen kleinen Ausschnitt mal zeigen.
Genau, ihr seid dann nochmal hingefahren und ja, schauen wir da am besten mal ganz kurz rein.
Mit ausdrücklicher Genehmigung einer Polizeikommissarin dürfen wir nun mit unserer Arbeit beginnen. Auf dem Kreisverkehr vor der Zufahrt zum Westgate sind wir sicher, nicht übersehen zu werden. Nach 20 Minuten wird unsere Geduld belohnt.
Da sind sie schon. So, also es geht weiter. Stück nach da. Während unserer Dreharbeiten hier in Ramstein ließ das von den USA geführte Bündnis ganz offensichtlich zwei russische Kampfjets durch die türkische Luftwaffe abschießen. Dabei befand sich dieser nicht einmal im türkischen Luftraum. Guten Tag. Wir drehen einen Film.
Wir zeigen unsere Presseausweise.
Nee, entschuldigen Sie. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben vorhin erst mit der Polizei hier auch gesprochen, dass wir hier drehen. Die haben gesagt, es ist alles überhaupt kein Problem.
Die Sache ist so die, also wenn die Straße in der Küste unten raus und die nächste Installation ist, ist unsere größte
Nee, ist es nicht. Nein, erzählen Sie doch nicht.
Du warst dir deiner Sache in dem Moment schon sehr sicher. Man muss vielleicht auch dazu sagen, das hat man in dem Ausschnitt jetzt nicht gesehen, du hattest auch durchaus das Wohlwollen der deutschen Polizei währenddessen ja hinter dir.
Ob die Beamten da jetzt wohlwollend waren oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber schon sagen, dass aus also rechtlicher Sicht der deutschen Polizei die Polizei auf alle Fälle auf unserer Seite war. Ja? Denn es ist eigentlich so, dass außerhalb dieser Airbase die US-Soldaten nur jedermanns Rechte haben, also uns Zivilisten gegenüber. Wenn jetzt ein Amerikaner kommt, der da arbeitet, das ist was anderes, ja, aber das sind wir ja nicht. Also uns gegenüber haben also diese uniformtragenden Personen Kompetenzen eines Wachschutzes. Ja. Ja. Also mit denen muss ich nicht mal reden eigentlich.
Ja, also am Ende dieser Szene, die geht ja dann noch weiter in dem Kreisel, da stehen ja dann noch eine ganze Menge Uniformierte herum, auch noch ein paar Polizeiautos kommen dann dazu. Ihr habt da schon ganz schön für Trouble gesorgt. Hast du denn die Hoffnung, dass der Film oder überhaupt jetzt mal der allererste Versuch, anständig darüber zu berichten, Erfolg haben wird? Glaubst also, du, dass der Film einen Anstoß geben kann, sozusagen, dass sich da bezüglich was ändert?
Also ich hoffe es zumindest, ja. Es ist auch so, ich habe während der Dreharbeiten festgestellt, vor allem also bei der Recherche im Anschluss, also davor und danach. Ich habe also auch bei der Polizei lange recherchiert, bei dieser Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der die Straße gehört, ja, im Auftrag der Bundesrepublik, diese Straße verwaltet, war mein Eindruck, dass es ganz viele Beamte gibt in Deutschland, denen das reicht, wie die Amerikaner sich hier aufführen, ja, also das habe ich ganz oft gehört in Telefonaten, ja, in Gesprächen mit Informanten da, dass die sowas gesagt haben wie, tja, so sind sie, die Amerikaner, die nehmen sich halt, was sie wollen und da können wir nichts dagegen machen. Man hat also immer den Unterton rausgehört, die machen das einfach und wir können nichts tun, weil solange wieder aus Berlin keine andere Marschrichtung vorgegeben wird, solange sind das halt unsere Freunde, unsere transatlantischen Partner und da gibt es sozusagen nichts dran zu kritteln. Ja. Und mein Eindruck ist schon, dass es einige Beamte gibt, vor allem auch bei der Polizei, die das äußerst kritisch betrachten, was die Amerikaner da tun, ja. Nicht nur auf der Airbase.
Gut, also man müsste sozusagen einfach den Druck auf Berlin erhöhen und dazu stellt der Film ja ein sehr gutes Instrument dar. Kommen wir mal zum Abschluss. Es gibt natürlich über den Film hinaus auch noch weitere Aktivitäten und im Zusammenhang der Rammstein-Kampagne, die Mitte Juni stattfinden wird, du wirst gleich noch mehr dazu sagen, läuft auch der Film als Urpremiere.
Ja, genau. Also bei der diesjährigen Rammstein-Demo ist es also geplant, eine 18 Kilometer lange Menschenkette bestehend aus mehreren tausend Menschen von Kaiserslautern bis direkt zur Airbase an das Tor eine Menschenkette aufzustellen. Das soll also ein großes Signal sein, mit großer Signalwirkung nach Berlin.
Medienwirksam.
Medienwirksam vor allem. Dummerweise findet ungefähr gleichzeitig die Bilderberg-Konferenz in...
Ja gut, aber da werden die Medien wohl weniger drüber berichten.
Das weiß man nicht.
Aber es wird womöglich viele Demo-Teilnehmer ablenken, ja,
die lieber also nach Dresden fahren. Auf alle Fälle wird das schon dafür sorgen, dass also sicherlich ein großer Teil, der sonst nach Rammstein gefahren wäre, nach Dresden fährt. Aber ich möchte an der Stelle wirklich dazu aufrufen, an der Menschenkette auch teilzunehmen, zumal ja beide Events, sowohl eben Rammstein als auch die Bilderberg-Kiste, an mehreren Tagen stattfinden, sodass man also, wenn man sich einen Tag Urlaub nimmt, durchaus an einem Tag in Dresden sein kann und dann am nächsten Tag nach Rammstein.
An welchem Tag sollte man in Rammstein sein?
Also die Demonstration ist geplant für den 11. Juni. Es gibt also rund um diesen Tag, an dem die Menschenkette stattfinden soll, ein Rahmenprogramm. Es gibt da ein Camp, in dem die Friedensaktivisten da also zelten und sich austauschen und alles. Es gibt da verschiedene Informationsveranstaltungen. Und im Rahmen der Rammstein-Kampagne, im Rahmen des Programms für die diesjährige Demonstration findet auch die Uraufführung des Films statt. Rammstein, das letzte Gefecht, findet statt am 10. Juni um 15 Uhr im Union-Kino in Kaiserslautern.
Wunderbar, Norbert. Ich wünsche dir persönlich natürlich erstmal ganz viel Erfolg mit dem Film. Ich hoffe natürlich auch, dass der Film an sich eine Signalwirkung haben wird. Und liebe Zuschauer, Sie können den Film ab sofort auf DVD vorbestellen. Der wird dann auch Anfang Mitte Juni ausgeliefert. Und für unsere Premium-Abonnenten gibt es den Film dann natürlich auch demnächst im Premium-Bereich. Und ansonsten werden wir versuchen, natürlich noch den ein oder anderen Kinotermin zu organisieren. Und wir werden sehen, inwieweit es uns mit der Refinanzierung des Films abhängig davon natürlich möglich sein wird, den Film früher oder später dann auch kostenfrei für jeden auf YouTube zu veröffentlichen. Da müssen wir mal schauen. Du hattest es ja vorhin auch gesagt, anfänglich, was die Unterstützung betrifft, so einen Film zu realisieren, ist natürlich für uns auch wirklich schwer. Vielleicht noch ein abschließendes Wort dazu. Hätte der Film mit mehr Ressourcen besser sein können? Wahrscheinlich schon. Aber vorweg, ich habe den Film gesehen, er ist super.
Vielen Dank. Ja, natürlich hätte er besser sein können. Es gibt so viele Geschichten, die man rund um die Airbase noch erzählen kann. Ich hoffe, dass wir in Zukunft genug finanzielle Unterstützung erhalten durch Crowdfunding, um diese Sachen realisieren zu können. Also zum Beispiel die komplette Frage, was sagt eigentlich die Bevölkerung dazu? Welche finanziellen, welche wirtschaftlichen Nachteile bringt diese Airbase mit sich? Ja, es gibt da ganz konkrete Probleme, wirklich drängende Probleme in der Region Kaiserslautern, die da eine Rolle spielen. Aber zunächst mal ging es in dem Film jetzt darum, die Leute mit allem zu versorgen an Informationen, was gebraucht wird, um argumentieren zu können oder um für sich selbst eine Entscheidung treffen zu können, bin ich jetzt für oder gegen diese Airbase. Ja, deswegen haben wir also auch zur Untermauerung bewusst auf öffentlich-rechtliche Fernsehbilder aus den Qualitätsmedien verwendet. Denn also man kann wirklich nicht mehr sich hinstellen und sagen, was da hier ihr in eurem Film da gemacht habt, das ist irgendwie Verschwörungstheorie, weil dann jeder, der den Film sieht, kann hinterher sagen, ja, aber es lief im Fernsehen, also es muss was dran sein, es muss so sein, ja.
Ja. Norbert, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Unterstützen Sie bitte den Film durch den Kauf der DVD, damit das auch hoffentlich nicht bei dem einzigen Filmprojekt von Herrn Fleischer bleibt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir dann, nachdem der Film jetzt sozusagen einigermaßen durch ist, wie man so schön im Fernsehjargon sagt, das wird ja auch immer kürzer, die Zeitabstände, dass wir dann alsbald mit Ihrer Unterstützung auch den nächsten Film angehen können. Norbert, vielen Dank fürs Kommen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wir haben einen Film gedreht, Ukraine in Agony, der verschwiegene Krieg, 2014, 2015. Und wir konnten diesen Film drehen, weil wir Unterstützung hatten, natürlich auch von euch und von Ihnen da draußen. Und weil ich selbst natürlich entsprechend viele Rücklagen hatte. Im Moment arbeiten wir am zweiten Film, das wisst ihr und das wissen Sie, Frontstadt Donetsk, die unerwünschte Republik. Und im Moment sind wir fast am Ende. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen arbeiten wir schon sehr lange an dem Film und sind mit dem Rohschnitt zu ca. 90% fertig. Zum anderen sind wir jetzt aber finanziell auch am Ende. Das heißt, wir haben in den vergangenen fast 2,5 Jahren ca. 100.000 Euro an Kosten gehabt für die beiden Filme, die wir produziert haben. Und wir haben jetzt einfach eine riesengroße Lücke, finanzielle Lücke, die uns so Schwierigkeiten bereitet, dass wir im Moment nicht wissen, wie wir den Film tatsächlich fertigstellen können. Das heißt, der Rohschnitt ist soweit erledigt, aber wir müssen jetzt in die Studios und wir müssen jetzt die Synchronisation machen und das Endprodukt anfertigen, und wir können es uns im Moment einfach nicht mehr leisten. Das Ziel ist es, den Film zum einen ins Kino zu bringen und zum anderen eine DVD zu produzieren. Diese DVD soll noch besser werden als die erste DVD, sie soll nämlich dreisprachig sein, sodass man den Film natürlich dann auch entsprechend international verteilen kann. Aber im Moment klafft ein ziemlich großes Loch. Wir haben die Dreharbeiten von über einem Jahr selbst vorfinanziert, haben zwischendurch immer mal Spenden bekommen, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind. Wir müssen jetzt die Endproduktion finanzieren, sprich Studioarbeiten, als Feintuning an dem Film, Sprecher, Synchronisation. Und wir müssen die DVD-Produktion vorfinanzieren, weil wir wollen natürlich auch einen entsprechend guten Film abliefern. Der Film ist fast 2,5 Stunden lang und vollgepackt mit Informationen. Und wir glauben, er zeigt das Bild der Republiken dort im Donbass, wie es sonst nicht zu sehen ist.
Donetsk, Frühjahr 2016. Die Republiken bestehen seit 2 Jahren. Und seit 2 Jahren bestimmt der Krieg diese Region. Donbass ist ein Mysterium für viele. Ein blinder Fleck, wenn es um die alltägliche Realität geht. Man weiß von Artilleriebeschuss und von Heldengeschichten. Man weiß von humanitärer Katastrophe und Leid. Man weiß von militärischer Lage. Man weiß von Sensationen und Emotionen. Was sonst weiß man? Nichts. Niemand kennt die wirklichen Details. Sie werden nicht thematisiert in den Abendnachrichten oder in Reportagen zur besten Sendezeit. Also existieren sie nicht. Im Westen hält sich immer noch der Narrativ einer Region unter pro-russischer separatistischer Kontrolle, beherrscht von maskierten Terroristen, die von Russland unterstützt, wenn nicht sogar gesandt wurden, um im Auftrag des Kreml die Ukraine zu zerstören. Dieser Film wirft einen Blick in das Innere der Republiken. Was ist Realität und was ist Paranoia? 12 Monate Dreharbeiten in Donetsk und Umgebung gehen der Frage nach: Was ist die Donetsker Volksrepublik? Wie ist sie und wie lebt es sich dort?